Genau, dann starten wir, oder? Da sind wir schon bei der ersten Slide und hier ist die Frage, wer kann mit diesem Bild irgendwas anfangen? Einfach mal kurzes Handzeichen, damit wir wissen, was ihr hier wisst, was nicht. Ah, okay, sehr gut. Was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass wir hier schon eine Straftat begangen haben. Eventuell heißt hier vielleicht jemand Andi oder Andreas? Okay, wollte ich nur zur Sicherheit sagen, es ist nicht an euch gerichtet, sondern auch sonst an niemanden.
Das ist Alexander May, Mathematikstudent, Werkstudent, Informatiker und auch Klimaaktivist. Und ich bin Ingo Blechschmidt, Mathematiker, auch Klimaaktivist. Und in diesem Vortrag wollen wir euch durch einige der absurdesten Hausdurchsuchungen der letzten Jahre durch die Abteilung Staatsschutz der Augsburger Polizei lotsen. Und wir
Wir
wollen,
wollen.
das Thema ist sehr, sehr ernst, aber wir wollen es auch ein bisschen humoristisch aufarbeiten.
Genau, deswegen werden wir auch einige der lustigsten und deprimierendsten Aspekte solcher Hausdurchsuchungen ansprechen. Soll auch unterhaltsam sein.
Wir werden auch lernen, welcher Akteur überraschenderweise Urheber ist von allen möglichen Klimacamps, die sich seit 2020 deutschlandweit gegründet haben.
Und wir werden auch am Ende und auch im Laufe des Vortrags Lektionen herausstellen für Betroffene von Hausdurchsuchungen, für Freunde und Bekannte von Hausdurchsuchungen, und auch insgesamt Learnings, wie geht man mit solchen Situationen um?
Es wird ganz stark um Staatsschutz gehen. Und da haben wir euch mal die Wikipedia-Definition von Staatsschutz rausgesucht. Der Sammelbegriff Staatsschutz bezeichnet den Schutz eines bestehenden Staates vor politisch motivierten, staatsbedrohenden Aktivitäten. Zum Beispiel Gefährdung der Allgemeinheit, Staatsordnung, öffentlicher Sicherheit, zum Beispiel mittels Terrorismus, egal ob politisch oder religiös, im Rahmen Polizei- und ordnungsbehördlicher Maßnahmen. Konkret kann das zum Beispiel bedeuten,
hier haben wir ein Beispiel von der Tagesschau. August letzten Jahres gab es einen Brandanschlag auf dem Wahlkreisbüro und vor dem Gebäude wurde ein Kürzel der NSU entdeckt und der Staatsschutz ermittelt. Freut man sich erstmal drüber, ja, ist gut. Da denkt man sich, erfüllt genau die Definition vom Staatsschutz dieser Polizeiabteilung. Weiteres Beispiel, hier haben wir eine Razzia, steht zwar jetzt nicht direkt Staatsschutz dabei, aber wir nehmen an, Staatsschutz war damit beteiligt. Razzia gegen bewaffnete Reichsbürger und mit dabei eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Ex-Elite-Soldatinnen, also mehrere auch, haben versucht, Staatsstreich zu machen. Vom gleichen Vorfall nochmal eine andere Meldung von der Tagesschau, auch eben hier vom Dezember letzten Jahres. Und so sah es aus bei der Tagesschau, also Fantasien von Umsturz. Da nimmt man an, dass der Staatsschutz natürlich auch aktiv wird, wie es auch hier geworden ist. Nächstes Beispiel. Hier genau noch das nächste Beispiel, hier von diesem Jahr, vom Oktober, da hatten Reichsbürger und andere geplant, den Gesundheitsminister Lauterbach zu entführen. Und die haben eben sich auch hier mit Schusswaffen eingedeckt und eben auch einen Umsturz geplant. Hier, so sah das auch aus bei der Tagesschau. Und nach diesen Beispielen, wie der Staatsschutz sich gut einsetzen kann, quasi, um seine Aufgabe zu erfüllen, wollen wir euch jetzt zeigen, erstmal ein bisschen überspitzt, satirisch, was der Staatsschutz in Augsburg so treibt. Das waren jetzt Beispiele bundesweit. Um die satirische Überspitzung klarzumachen, ich spiele gleich einen vom Staatsschutz. Machen wir Folgendes. Und jetzt werden gleich manchmal so große Sachen groß dran stehen. Ich bitte einfach hier aus dem Publikum, dich das groß laut vorzulesen, wenn sowas vorkommt, kommt 3, 4 Mal vor. Und du kannst auch, Moment, gleich das vorlesen. Bitte vorlesen.
2019.
Ah, Moment. Ein bisschen musikalische Untermalung darf nicht fehlen. Ist so langweilig. Wir brauchen etwas zu tun. Was die Staatsanwaltschaft 2013 bei der AZ abzog? Comedy Gold. Letztes Jahr beim Open Lab? 1A Arbeit. Wir müssen nachziehen, Jungs. Oh mein Gott. Black Friday, Sprühkreide, antikapitalistische Schweine haben vor Geschäften antikapitalistische Botschaften hingesprüht, sogar an die Schaufensterscheiben. Wir schwärmen aus zu allen Klimaaktivisten.
Chef, Chef, Greenpeace hat sich bereits bekannt. Wir müssen nicht ausschwärmen.
Mist.
2020.
2020. Nichts zu tun. Letztes Jahr Black Friday, Bekenntnis der Verantwortlichen, kennt niemand mehr. Gab es Überwachungskameras?
Nein, Chef, leider nicht. Es gab keine Überwachungskameras.
Wir schwärmen aus. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Hier wäre jetzt eigentlich ein Haus zu sehen einer Aktivistin, aber das bilden wir natürlich nicht ab. Aber stellt euch vor, die stehen jetzt hier vor einem Haus von einer Aktivistin.
Großalarm in Hamburg.
Ups, sorry, jetzt ist das Falsche losgegangen. Das kriegen wir hin.
Chef, Chef, bei diesem Haus, da wohnt gar keine Greenpeace-Aktivistin.
So, wir müssen ohne Musik weiter auskommen. Weil der VLC-Player und der Musikplayer übereinander geraten sind. Ich weiß, aber sie sieht aus wie die Sprayerin auf den Kameraaufnahmen. Auf geht's!
Einige Stunden und zwei Hausdurchsuchungen später.
Wieder mal gute Arbeit, Jungs.
2022.
2 Jahre, wieder nur langweiliges Zeug. Oh mein Gott, seht euch das an.
Chef, 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 stopp, stopp, stopp. Wir gehen nicht gegen Rechte vor, wir gehen gegen linke Ökospinner vor.
Was sagst du da? Nein, in den Kommentaren. Ein Klimacamper hat einen Link zu einem Zeitungsfotoartikel gepostet. Zu einem Zeitungsartikelfoto. aber ist das wirklich... Du bist dran. ich bin dran.
Nee, du bist
aber
dran.
Ist das wirklich der Klimacamper Alexander May? Wir müssen taktvoll vorgehen. Was sollen wir tun?
Ich würde eine Hausdurchsuchung vorschlagen. Jetzt mal ernsthaft. Das Facebook-Profil sieht echt aus. Der Kommentator hat uns seinen Klarnamen gepostet. Brauchen wir wirklich eine Hausdurchsuchung? In der Freundesliste sind viele Augsburger, die wir befragen könnten. Da ist sogar die Oberbürgermeisterin der Stadt und fast jede Person aus dem Augsburger Stadtrat als Freund markiert. Die könnten wir doch fragen, ob es sich dabei wirklich um den Facebook-Account von Klimaterrorist Alexander May handelt.
Du musst schreien.
Ich schreie.
Einige Stunden und eine Hausdurchsuchung später.
Wieder mal gute Arbeit beim Staatsschutz, Jungs. Ja, das war die satirisch überspitzte Darstellung von der Arbeit vom Staatsschutz hier in Augsburg. Aber wir wollen ein paar Sachen davon genauer ansprechen. Das war jetzt alles ein bisschen schnell. Und wir fangen auch an mit der ersten Sache, die ja ein bisschen zentraler war, und zwar die Hausdurchsuchung bei den Leuten, die trotz fehlender Kameraaufnahmen auf den Kameraaufnahmen gesehen wurden und dann hausdurchsucht wurden.
Das war eine Hausdurchsuchung, die hat sich im Mai 2020 ereignet. 2 Jahre später haben wir die dann öffentlich gemacht. Aber sie war chronologisch früher. Und genau, es war schon so wie in dem Sketch angedeutet. Also es gab diesen Black Friday, das ist immer dieses Konsumspektakel. Und es gibt mehrere Klimainitiativen in Augsburg und eine davon adressiert auch Privatpersonen. Das ist Greenpeace und Greenpeace sagt, esst kein Fleisch und kauft nicht so viel ein, insbesondere nicht beim Black Friday. Ich betone das deswegen, weil die meisten Klimainitiativen in Augsburg, die adressieren ihren Protest niemals an Privatpersonen, sondern immer nur an die Regierung. Also nicht, Leute, hört auf, Auto zu fahren, sondern hey, Regierung, mach mal richtig geilen öffentlichen Personennahverkehr. Aber Greenpeace adressiert auch Privatpersonen und deswegen haben sie diese Kreidebotschaften angebracht. Das war zum Black Friday. Die haben sich noch in derselben Nacht dazu bekannt. Es gab Radioberichte, Fernsehberichte und so weiter. Und dann 6 Monate später...
Ja, und es war nur Sprühkreide. Ja? Das kann man mit Wasser wegmachen. Bei Beton tatsächlich, je nachdem wie porös der Beton ist, mit ein bisschen Schrubben. Aber es ist Kreide.
Genau. 6 Monate später, ganz in der Früh um 7 Uhr, klopft es bei dem Elternhaus von der damals 15-jährigen Schülerin Janika Pondorf und zeitgleich bei dem Haus meiner Mutter und zeitgleich bei 20 Minuten später dort, wo ich mich damals aufhielt, nämlich bei der Wohnung meiner Freundin damals. Und die Abteilung Staatsschutz steht vor der Tür. Der BR titelte, wenn der Staatsschutz im Kinderzimmer steht, titelte deswegen so, weil die StaatsschützerInnen sich an der Mutter vorbeigedrängt haben, sofort ins Kinderzimmer sind. Janika war im Schlafanzug, war gerade dabei, sich fertig zu machen für die Schule. Und ja, dann haben sie ihr Kinderzimmer auf den Kopf gestellt. Sie haben überall nach dieser Kreide gesucht, auch im Tagebuch, auch in ihrer Passwortliste.
Man darf nicht vergessen, Sprühkreide kommt aus Dosen, also aus Spraydosen, die sind so groß. Also ja. Die sind so groß und so breit.
Auch in ihren Kontaktlinsendöschen. Sie haben einfach für viele, viele Stunden dieses kleine Kinderzimmer von der Nika komplett auf den Kopf gestellt. Wie war das bei mir? Es klingelt an der Tür. Ich bin gerade bei meiner damaligen Freundin, möchte aufstehen. Meine Freundin sagt aber, nein, das könnte vielleicht der Hausmeister sein und so. Oder der Vater vom Hausmeister, mit dem will ich gerade nicht sprechen oder sowas. Bleib sitzen. Und ich denke mir, okay, das ist ihre Wohnung, da muss ich mich jetzt nicht einmischen. Dann hat es aber nochmal geklingelt, nochmal. Und dann hat mein Handy geklingelt. Da bin ich rangegangen. Und dann hieß es, hier ist die Polizei. Wo sind Sie denn? Habe ich gemeint, ja, dort und dort. Und dann hat die Polizei gemeint, ja, Sie auch. Ich möge bitte die Tür aufmachen. So war der Beginn von meiner ersten Hausdurchsuchung. Janika wurde vor den Augen ihrer Nachbarn wie eine Kriminelle abgeführt. Und ihr könnt euch vorstellen, gerade wenn man 15 Jahre alt ist, aber auch wenn man älter ist und gerade wenn man bürgerlich sozialisiert ist und sein ganzes Leben lang dachte, dass die Polizei unser Freund und Helfer ist, dann macht das was mit einem. Und bei Janika hat es tatsächlich einiges gemacht. Das ist nicht zum Scherzen. Es hat bei Janika eine posttraumatische Belastungsstörung ausgelöst, sodass sie über viele Monate in stationäre Therapie musste und dann ihr Abitur ein Jahr später nachholen konnte. Ich war schon ein bisschen besser darauf vorbereitet, insbesondere weil ich auf dem Kongress war und da gab es ja auch schon Vorträge zu Hausdurchsuchungen. Aber auch bei mir war das nicht schön, sich vorzustellen zu müssen, dass die Polizei halt alles durchsucht hat, eben auch das ehemalige Zimmer in meinem Elternhaus. Da war ich noch nicht mal dabei. Sie haben trotzdem alle Kisten und so weiter durchkramt. Das ist kein schönes Gefühl. Es war auch für uns als Klimabewegung in Augsburg ein riesiger Schock, weil bis dato hatten wir halt nichts gemacht, wir von Fridays for Future damals, außer angemeldete Demonstrationen. Also wir kannten die Polizei tatsächlich nur als voll tolle Menschen, die irgendwie die Demos absichern gegen Autofahrer, die da reinfahren wollen. Und plötzlich passiert das. Wir waren nicht darauf vorbereitet. Zum Glück hat Greenpeace, obwohl Janika und ich nie bei Greenpeace waren, gesagt, sie übernehmen trotzdem die rechtliche Aufarbeitung, sie stellen uns Anwälten, sie bezahlen die Restkosten und so weiter. Wir waren völlig überfordert damit. Und was es aber auch gemacht hat, waren zwei Dinge. Erstens, es hat die Klimagerechtigkeitsbewegung in Augsburg auf eine neue Stufe gehoben, weil wir halt dann reflektiert haben, was da passiert ist. Und es hat uns vorbereitet auf zukünftige Hausdurchsuchungen. Insbesondere, indem wir in der Szene das Video vom 35C3 nochmal angeschaut haben.
Ups, das da.
Dieses hier, genau.
Da erzählen wir auch später noch mehr dazu. Willst du dazu noch was sagen, zu diesen Slides?
Und das ist das Augsburg Klimacamp. Und das gründete sich ein paar Monate nach dieser Hausdurchsuchung bei Janika und mir. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns gegründet hätten, wenn es diese Hausdurchsuchung nicht gegeben hätte, weil wir dann einfach noch gedanklich ganz woanders gewesen wären. Wir waren das erste Klimacamp dieser Art. Zwischenzeitlich gab es, ich glaube, 60 Klimacamps. Das heißt, es ist, denke ich, korrekt zu sagen, dass die Abteilung Staatsschutz der Augsburger Polizei diese riesige Klimacamp-Bewegung angestoßen hat.
Mit diesem Video haben wir uns ziemlich auseinandergesetzt. Also,
Danke sehr.
Danke. Hier schon mal symbolhaft ein Witz, sage ich mal, die Atombombe, die beschlagnahmt wurde. Die meisten von euch kennen bestimmt dieses Video. Da links sitzt auch eine Anwältin dabei und rechts ein Betroffener, die erzählen ziemlich viel gutes Zeug. Und vorab schon mal, die empfehlen sich, einen Zettel anzufertigen, auf dem die wichtigsten Sachen stehen, wie man sich bei einer Hausdurchsuchung verhält. Und sowas haben sich auch einige bei uns aufgehängt, das sage ich jetzt schon mal, weil es für später wichtig ist. Ich möchte nur kurz schon mal umreißen, worum es da geht an diesem Zettel. Zum Beispiel, was man vor der Durchsuchung machen sollte, also wenn sie gerade startet. Sachen wie nochmal wirklich zu sagen, wo ist der Durchsuchungsbeschluss, einen Zeugen verlangen und auch wirklich fragen, wer wird eigentlich durchsucht. Das ist vor allem praktisch, wenn plötzlich der Staatsschutz bei euch steht oder andere Polizisten und ihr seid gar nicht das Ziel der Durchsuchung und die sagen erst am Ende so, ja, übrigens, wir haben hier alles mitgenommen wegen deinem Mitbewohner und ihr dachtet die ganze Zeit, es geht um euch. Zweiter Teil des Zettels ist, was man während der Durchsuchung machen muss. So Sachen wie nicht einfach Informationen unnötig rausgeben, alles genau beobachten, vielleicht sogar mitschreiben, nichts aber unterschreiben, alle Papiere versiegeln lassen oder Sachen, die Sie mitnehmen, soweit ich weiß, kann man versiegeln lassen. Also wenn Sie euren Laptop mitnehmen, versiegeln lassen, sodass dieses Siegel erst aufgebrochen wird, wenn es wirklich untersucht wird, auf der Wache oder von den IT-Experten, zu denen wir später auch was zu sagen haben. Und die dritte Sache mit dem nach der Durchsuchung, dass man Protokolle anlegt, dass man Sachen fotografiert und genau, mögliche Abhöranlagen bedingt. Mit diesem Prolog, mit dem wir uns dann, also mit diesem Zettel, mit dem wir uns auch auseinandergesetzt haben, starten wir ins nächste Kapitel und zwar in den, wir waren gerade, glaube ich, im April 2020, jetzt sind wir im April 2022. Wer vorhin beim Sketch aufgepasst hat, ist jetzt absichtlich dunkel, weiß noch, was 2022 passiert ist. 2022, wie sah es bei mir zu Hause aus? 2-3 Wochen vor Beginn meines Masterstudiums, meines ersten Mastersemesters. Es war ein Abend, ich glaube ein Werktag, aber ich hatte halt Semesterferien. Ich habe noch bis in die Nacht um 3 Uhr irgendwie voll cool Sachen gemacht, irgendwie Sachen vorbereitet fürs Mastersemester. Ihr wisst, wie es ist, alles fliegt rum, man muss sich halt ein bisschen sortieren. Ich dachte, okay, cool, 2-3 Wochen baller ich jetzt richtig gut durch und steige richtig gut ein in dieses Mastersemester. Tatsächlich war ich auch krank, ich war in Quarantäne. Ich wurde langsam krank. Ich habe es geschafft, ich habe es 2 Jahre geschafft, gesund zu bleiben, wurde dann aber auch ein Opfer der Pandemie. Meine Freundin hat es schon vorher gehabt, ich wohne mit ihr zusammen und die hatte sogar schon bestätigten PCR-Test. Und ich war also in Quarantäne, eh schon seit 2-3 Tagen mit meiner Freundin, wir nehmen das sehr ernst. Und bin dann eben spät ins Bett gegangen, am Handy noch Vokabeln gelernt. Das Handy war natürlich entsperrt, also ohne Passcode, sonst was, weil ich bin ja eh nur zu Hause, ich kann es ja gar nicht draußen verlieren, wenn ich nur zu Hause in Quarantäne bin. Ich lege mich also ins Bett und höre plötzlich, habe ich überhaupt geschlafen, denke ich mir im Kopf. Ich höre von oben, also wir wohnen im Dachgeschoss, sehr kleine Wohnung, höre ich so, Alex, höre ich wieder. Alex, schaust du mal nach? Und ich dachte mir so, fuck, Einbrecher, mein Kopf brummt, Hals schmerzt, Corona hat mich erwischt. Ich suche so ein bisschen, was ich in die Hand nehmen kann und dann höre ich so, Herr May, Polizei, machen Sie auf. Irgendwie so, nicht genauer Wortlaut, aber Polizei, Herr May, machen Sie auf. Stuhl wieder hingestellt, gehe so zur Tür, dachte mir so, oh fuck, okay, kein Verbrecher, aber Polizei. Und dann höre ich wieder so, wie die Polizei sagt, und das war die erste Lüge, die die Polizei gelassen hat, Herr May, machen Sie auf, sonst machen Sie sich strafbar. Ist eine Lüge, soweit ich weiß. Ich, der Vollidiot, der ich benebelt bin, mache die Tür leider auf. Dachte mir, ich schaue nur kurz rein, Polizei, wumm, rein, 4 voll bepackt, bewaffnet. Ich versuche noch so im Weg zu stehen, dass sie quasi nicht ganz reinkommen, aber ihr müsst euch vorstellen, da sind 4 in Stiefeln auch, also nochmal ein bisschen höher. Also da komme ich mir auch mal als Durchschnittsgroßer so ein bisschen eingeschüchtert vor gleich und die haben Waffen, kommen rein, wollen Platz, recht enger Eingangsbereich, aber trotzdem in dem Moment kann man sich natürlich entscheiden, einfach stehen zu bleiben, aber die können dann gleich tackeln, gibt ja keine Zeugen. Aber dann bin ich ein bisschen hintergerutscht, hatte ihnen so genug Platz gelassen, dass alle 4 sich gerade in den Eingangsbereich quetschen konnten und dann war ich schon so, okay, Leute, wer wird durchsucht? Habe schon die ganzen Fragen vom Zettel gehabt, weil mir ist auch aufgefallen, der Zettel hängt genau neben mir. Habe ich immer rübergespickt und gefragt so, wen durchsucht ihr, wo ist der Durchsuchungsbeschluss? Und ich möchte nicht die ganze Durchsuchung durchgehen, weil das würde allein eine ganze Stunde dauern, aber ich möchte auf ein paar Kernelemente eingehen und zwar, dieser Zettel hat mir den Arsch gerettet. Ich habe wirklich von Anfang an die ganze Zeit gesagt, ich will meine Anwältin anrufen. Und ich habe nichts gesagt sonst, ich habe gesagt, ich will meine Anwältin anrufen. Natürlich am Anfang, wen durchsucht ihr? Die haben halt den Durchsuchungsbeschluss mir so, halt so schon so, oh, müssen wir den rausholen. Haben rausgeholt, haben halt gesagt, so, ja, dich, hier, Beleidigung. Dachte mir schon so, Beleidigung, fuck, wen habe ich beleidigt? Und dann meinte ich schon so, Leute, lasst mich meine Anwältin anrufen. Ihr wollt euch hier Beweise sichern. Ich bin ja geständig. Wenn ihr mir nur kurz Zeit gebt, mit meiner Anwältin es zu besprechen, dann, und ihr mir sagt, welche Beleidigung. Und dann waren sie so, ja, nee, du kannst jetzt hier uns Platz machen. Oder die waren halt, die haben halt immer so suggeriert, aber nicht ganz gesagt, dass sie sonst trotzdem einfach machen. Und ich habe auch immer wieder so gesagt, so, ja, nee, ich will nicht, dass ich reinkomme. Ist auch eine Empfehlung aus dem Video. Die machen es natürlich trotzdem. Aber sie werden auch immer wieder so Sachen fragen, durch ein Gespräch verwickeln, so Sachen wie, ja, hey, jetzt machen wir das, ist okay. Aber da verweise ich jetzt aufs Video, das möchte ich nicht alles wiederholen.
Und kleines Detail, sie haben dich geduzt, ja?
Die haben mich auch geduzt. Das ist respektlos.
Das ist spannend, weil wenn man einen Polizisten duzt, dann kann das als Beleidigung, als genau. Straftat.
Also mindestens 2 von denen haben mich durchgehend geduzt. Bei den anderen beiden bin ich mir nicht sicher, weil die sehr wenig geredet haben. Es waren 4 Polizisten. Jedenfalls haben sie mir auch ziemlich schnell gezeigt, wer die Zeugin ist. Irgendwer von der Ordnungsbehörde war das. Also ich kann es nochmal genau nachschauen. Es war eine von der Behörde und denkt man sich, toll, tolle neutrale Zeugin. Ich habe zwar darauf bestanden, dass ich eigentlich eine andere Zeugin will, dass ich nicht zufrieden bin mit ihr, aber die haben halt gemeint, nee, geht nicht. Genau, ich habe die ganze Zeit gemeint, ich will meine Anwältin. Das endete darin, dass ich so nach 10 Minuten, nachdem ich bestimmt schon 20 Mal gesagt habe, ich will meine Anwältin anrufen, dass eine Polizistin mir, ich würde schon sagen, sehr direkt Gewalt angedroht hat. Und zwar ist sie mir sehr nahe gekommen und hat gesagt, du fragst es jetzt nicht nochmal. Also solche Sachen passieren bei so einer Hausdurchsuchung. Da habe ich auch ein bisschen nur noch gefragt, ob ich meine andere Anwältin jetzt anrufen darf. Die haben so Sachen gemacht wie, halt zum Glück tatsächlich nichts von meiner Freundin mitgenommen. Im Durchsuchungsbeschluss stand alle meine elektronischen Geräte. Unsere Arbeitsbereiche sind sehr gut abgetrennt. Und die haben dann aber auch gemeint so, ja, warum sind hier zwei Laptops auf dem Tisch? Meinte ich so, ja, ist mein Arbeitslaptop. Und dann, das habe ich halt verraten, weil ich dachte mir so ein bisschen, vielleicht lassen sie ihn da. Und dann haben sie gemeint, ja, wenn du uns das Passwort eingibst und wir nachschauen können, dann lassen wir ihn vielleicht da. Und dann habe ich ihn einfach nur so angeschaut. Dann meinte er so, ja, gibst du das Passwort jetzt ein? Im Video habe ich auch gelernt, sag nicht nein, sag einfach gar nichts. Ein paar witzige Sachen vielleicht, also vielleicht bevor ich zu den witzigen Sachen komme. Was überhaupt nicht witzig war, ist, ich habe denen auch gesagt, ich habe Corona, meine Freundin hat nachgewiesen Corona und die haben dann halt ihre Masken erst aufgezogen, statt direkt mit Masken reinzukommen, alle Fenster aufgerissen. Ich habe gesagt, hey Leute, ich friere, haben sie mich meine Jacke anziehen lassen, toll. Krank mit Corona im durchgelüfteten Zimmer. Es hat übrigens geschneit, es war Anfang April. Es hat geschneit draußen und unser Haus ist nicht gut gedämmt, also unsere Wohnung im Haus. Die haben noch so dumme Sachen gemacht, wie einer hat mich da hingesetzt an einer Stelle, die haben mich immer wieder herumgescheucht und dann ist ein anderer hin zum Rumkramen und der war da mit seiner Hüfte nah an mir und dann meinte er gleich so, ja, geh mal da weg, du bist mir zu nah an der Dienstwaffe vom Kollegen. Also solche dumme Scheiße eigentlich. Naja, aber ich komme mal zu den lustigen Sachen. Was war lustig? An einer Stelle meinte einer von denen, als er so durch meine Schublade geht, so, aha, noch ein USB-Stick. Und dann meinte ich so, Jungs, habt ihr es gehört? Wie viele USB-Stick habt ihr schon gefunden? Niemand sagt es. Das ist der erste USB-Stick. Das war für mich witzig. Und weil der es gefunden hat, war auch so. Kurz darauf, in der gleichen Schublade, sagte, ah, hier ist eine Festplatte. Dann war ich gleich wieder so, Leute, habt ihr es gehört? Und dann schaut er so hin. Das ist ein DVD-Laufwerk. Das war alles gleich wieder zurückgelegt. Also eine Lektion, sagt einfach, das ist ein DVD-Laufwerk, dann legen Sie eure Festplatte zurück. Aber es war wirklich ein DVD-Laufwerk. Genau. Was waren eben die Probleme an dieser Hausdurchsuchung hauptsächlich? Für mich ist die Hausdurchsuchung an sich ja zwar problematisch, aber sie ist ja erlaubt worden von dem Richter. Das Problem ist, die Rechtsstaatlichkeit der durchführenden Staatsschutzpolizisten hat einfach überhaupt nicht gepasst. Weil ich durfte meine Anwältin nicht anrufen, mir stand keine neutrale Zeugin zu, es gab einiges an Provokationen. Und sie haben mir auch immer wieder, ich habe ihnen auch immer wieder gesagt, hey, gib mir das schriftlich, weil die haben halt so Sachen gesagt wie, nein, du darfst nicht deine Anwältin anrufen, das haben sie explizit gesagt. Ich habe gemeint, ich will das schriftlich. Und sie haben immer gesagt, sie geben mir das am Ende schriftlich. An einer Stelle war es tatsächlich so, noch bevor er mir Gewalt quasi angedroht hat, wenn ich nochmal frage, hat er gemeint, wen willst du anrufen? Frau Sulzberger. Jetzt denkt ihr euch vielleicht so, ist dieser Alex, der hier vorne steht, straffällig und seine Standardanwältin ist Martina Sulzberger. Nee, ich war noch nie straffällig, war noch nie vor Gericht, ich war noch nie irgendwie bei der Polizei als Betroffener oder als Beschuldigter. Und trotzdem wusste er, welche Anwältin ich anrufen will. Und da war mir tatsächlich ziemlich klar, 3 Minuten nach Beginn der Hausdurchsuchung, die insgesamt eine Stunde dauerte, okay, die wissen, dass die hier einen Klimacamper hochnehmen. Weil Martina Sulzberger ist nicht nur die beste Anwältin der Welt, sondern sie hat auch das Klimacamp verteidigt gegen die Stadt, die es räumen wollte. Und da war es für mich ganz klar, dieser Staatsschützer hier, der will einfach nur einen Klimacamper hochnehmen. Genau, was war auch noch ein Problem, eben am Ende bei dem Protokoll, wo sie mir versprochen haben, dass sie mir Sachen schriftlich geben, da gibt es halt am Ende so ein ganz kleines Feld. Da sind 2 Zeilen Platz. Und da meinte der Protokollierende, der die ganze Zeit still war, es war nicht der Einzige, der sich nicht daneben benommen hat, weil er einfach nichts gesagt hat, außer zu seinem Vorgesetzten zu gucken, so, ja, ich habe jetzt hier 2 Zeilen Platz, was wollen Sie hier drin haben? Dann habe ich ihn so angeguckt, so, dein Ernst? Da ist ein ganzes Blatt, außenrum frei. Und die waren so, nee, 2 Zeilen. Und ich darf euch jetzt hier keine Protokolle zeigen, das Protokoll nicht zeigen und sonst keine Sachen, weil das wurde mir tatsächlich schon angehängt, weil ich das veröffentlicht habe online. Veröffentlichung geheimer Gerichtsdokumente, also nicht geheim, Veröffentlichung von Gerichtsdokumenten oder sowas. Aber ich darf euch daraus vorlesen.
Und das klingt jetzt erstmal nach einem Straftatbestand, dass irgendwie Alex in ein Gerichtsgebäude eingebrochen ist und dann irgendwie in Schubladen Sachen geklaut hat und dann auf Facebook gestellt hat. Aber nein, also es ging darum, dass auf der Webseite vom Klimacamp dann einfach Handyfotos lagerten von den Dokumenten, die Alex ausgehändigt bekommen hat.
Genau, der Durchsuchungsbeschluss und das Protokoll. Und im Protokoll steht in der Bemerkung, der Betroffene war mit der Durchsuchungszeuge nicht einverstanden und ist unzufrieden damit, dass er für die Dauer der Maßnahme nicht telefonieren darf. Ja. Das schreiben Sie da einfach rein. Könnt ihr schon mal für später merken.
Es war wirklich sehr bewundernswert, dass Alex die Geistesgegenwart hatte, trotz richtig in der Früh, trotz Corona und so weiter, dass er das hat ins Protokoll aufnehmen lassen. Denn wie wir mittlerweile wissen, kommt es immer mal wieder vor, dass die Polizei Betroffene von Hausdurchsuchungen nicht ihre Anwältin anrufen lässt, obwohl das ganz klar rechtswidrig ist. Aber in meisten Fällen steht es halt Aussage gegen Aussage. nicht so. Hier im polizeilichen Durchsuchungsprotokoll, unterschrieben von zwei Polizisten, ist es bestätigt.
Normalerweise unterschreibt ein Polizist und der Betroffene, aber ich habe die Unterschrift verweigert, das heißt, ein zweiter Polizist hat unterschrieben. Es ist auch nicht so, dass der protokollierende Polizist einfach hingeschrieben hat, sondern alle waren still, alle waren fertig, einige standen, einige saßen, haben alle auf mich geguckt. Der Typ hat gefragt, also der Polizist hat gefragt, der Protokollierende, was willst du da drin haben? Und da habe ich das mit ihm so ausformuliert, so ein bisschen, dann hat er es nochmal vorgelesen, gefragt, ob es passt. Ich glaube, wenn ich gesagt hätte, nee, hätte er es durchgestrichen und gesagt, ups, kein Platz mehr. Aber alle haben das gehört, sogar die Zeugin. Und die Zeugin übrigens, die habe ich immer wieder während der Durchsuchung darauf aufmerksam gemacht, was passiert, weil die stand eigentlich nur so dran. Und die habe ich dann auch gesagt, als ich immer wieder gesagt bekommen habe, ich darf keine Anwälte anrufen, habe ich immer gesagt, haben Sie es gehört? Und sie einfach nur so. Ja. Ein Learning hier an der Stelle auf jeden Fall nochmal zu wiederholen, Zettel machen. Und das andere Learning ist, ich habe vergessen, meine Sachen versiegeln zu lassen. Bevor wir auf meinen Tatvorwurf eingehen und gerade merken, dass wir nur noch 12 Minuten Zeit haben, möchten wir euch ein Video zeigen. Die Aufnahme kann noch nicht pausiert werden, sondern gleich. Wir möchten hier nämlich für die Aufzeichnung, wir zeigen einen Rundfunkbeitrag von Extra 3 zu Pimmelgate. Dauert 3 Minuten. Auf den Slides sieht man gerade einen Link, sogar 2 für YouTube und NDR. Das wollen wir uns kurz anschauen, um Pimmelgate zu verstehen. Und jetzt vielleicht die Aufzeichnung kurz pausieren. Da wurde eben getweetet, konkret wirklich der Text, du bist so ein Pimmel, ich glaube mit der Zahl 1, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und jetzt können wir zu dem eigentlichen Hauptding kommen, was die Hausdurchsuchung bei mir ausgelöst hat, und zwar war es dieser Link. Diesen Link posten kann eine Hausdurchsuchung auslösen. Wenn ihr diesen Link postet, da kann der Staatsschutz kommen. Tatsächlich ist der Link gerade tot. Das ist ein Link zu einem Bild von der Schleswig-Holsteinischen Zeitung. Den habe ich damals einfach rausgesucht, weil ich wollte dieses Bild haben. Jedenfalls wäre das der richtige Link, der jetzt, soweit ich weiß, beim gleichen Zeitungsartikel auf das Bild zeigt. Die haben wohl ihren Image-Hoster gewechselt, keine Ahnung. Aber dieser obere Link, den habe ich gepostet. Ich habe nicht mal das Bild gepostet. Hinter diesem Link, wie gesagt, ist dieses Bild. Das ist ein sehr bekanntes Foto, das bei sehr vielen Zeitungsartikeln verwendet wird. Zumindest als ich das gesucht habe, habe ich bei Google eingegeben, Plakat, Andi, du bist so ein Pimmel. Und die Google-Bilder, das waren irgendwie 30 Mal das gleiche Bild. Ich habe einfach eins angeklickt, Link kopiert von dem Bild und gepostet. Jetzt könnte man sich vielleicht denken, so, hey Alex, das war ein bisschen taktlos, sowas zu posten. Worum ging es da eigentlich? Wir wollen hier über keine konkreten Personen reden. Ich habe den jetzt hier rausretuschiert, aber im Endeffekt ist das von der Stadtratsfraktion einer Partei, die ich nicht so mag, auf Facebook, und damals war ich immer wieder auf Facebook unterwegs, eigentlich nur aus 2 Gründen, aus Hobbysportgründen und weil da ganz viele Stadträte zumindest damals noch immer wieder mal auf Facebook Diskussionen angeregt und gemacht haben, und ich habe da auch gern mitgemacht. AfD hat das gepostet, Kampfansage gegen die Frauenfeindlichkeit gehört vor Moscheen, nicht vor den Augustusbrunnen, der Text rechts ist egal, sexistisch, fremdenfeindlich, unnötiger Dreck, aber wohl kein Bestand der Volksverhetzung, wie meine Anwältin auch schon meinte. Aber so ist es halt oft leider, dass man zwar inhaltlich eigentlich ziemlich viel Dreck labert, aber der Text an sich wohl nicht strafbar ist. Jedenfalls bezieht er sich hier bei dem Bild auf das hier, das ist eine Aktion von uns. Das ist der Augustusbrunnen, für die von euch, die ihn nicht kennen, das ist eigentlich unser größter Brunnen. Man sieht jetzt hier drunter so ein bisschen Holz, das ist nur die Abdeckung für den Winter, da haben wir nämlich im Herbst, also ich war tatsächlich leider nicht beteiligt, aber ein paar von uns immer wieder solche Schilder aufgehängt am Arm vom Augustus. Und auf diesem Schild stand eben für die Freiheit, für das Leben, Macker von der Straße fegen. Kleines Zeichen gegen patriarchale Strukturen, gegen Chauvinismus, gegen Männer, die sich daneben benehmen. Ja, da gibt es natürlich Männer, die fühlen sich da angesprochen, weil die denken, es sind alle Männer, aber nein, das sind genau nur die Männer, die sich wohl angesprochen fühlen. Oder die Leute, die das Wort nicht verstehen, das gibt es leider manchmal auch, aber den erklären wir es gerne. Und auch dieser Mann hat sich angesprochen gefühlt und gedacht, hey, geh doch mal demonstrieren, weil Muslime sind doch so frauenfeindlich. Hat dann auch aus dem Koran zitiert, und das war eigentlich die ganze Grundlage vom Text. Und ich diskutiere eigentlich ungern mit solchen Leuten und melde mich da auch selten. Aber ich wollte, weil ich das immer so lächerlich finde, heilige Schriften zu zitieren, auch eine andere heilige Schrift zitieren, und habe dann einfach aus der Bibel zitiert. Das sieht man da, wie ich da anfange. Habe noch einen Text aus den heiligen Schriften, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen und so weiter. Ups, war aus der Bibel. Habe sogar noch an der Stelle, und das finde ich relevant zu erwähnen, also das braucht jetzt nicht lesen, den Roland markiert. Der war Bundestagsdirektkandidat von die Partei. Also hier schon mal ein erster Hinweis. Es handelt sich um diesen Alex May, vielleicht nicht um einen Bot, sondern um einen, der sich in Augsburg auskennt. Und der antwortet sogar, der Roland, dieser Bundestagskandidat von die Partei. Und dann habe ich auch noch einfach diesen Link gepostet. Weil ich dachte mir so, Moment mal, jetzt habe ich mich ja nicht wirklich so auf, nicht ganz so auf Sexismus und Sexismusprobleme ganz bezogen. Und ich dachte mir, ah, Moment, das ist ja top aktuell, dass gerade dort dieser Politiker, der sich als Pimmel bezeichnet, beleidigt gefühlt hat, direkt eine Hausdurchsuchung auslöst. Und da wollte ich drauf verlinken, dass man das sieht, nicht unbedingt der Typ, der das gepostet hat, der sich dann angesprochen gefühlt hat, weil er als Spitzname auch Andi heißen kann. In meinem Kopf habe ich ihn aber nie als Andi assoziiert. Damit Leute es sehen, sich denken, stimmt, dieser Andi Grote da in Hamburg, der löst eine Hausdurchsuchung aus, aber bei Frauen ist das so eigentlich jemals passiert, die werden ständig viel wildere Dinge genannt und da passiert gar nichts. Ja, und das war dann das, weswegen sie mich hausdurchsucht haben. Weil ich diesen Poster von dieser Stadtratsfraktion, leider eine Fraktion, angeblich beleidigt haben soll. Nur mit dem Link. Das Vorschaubild wurde automatisch reingeladen. Also ich habe nicht mal das Bild gepostet. Und selbst wenn ich das Bild gepostet hätte, ich habe ihn ja eigentlich gar nicht beleidigt. Na gut, also das war die Tat an sich. Ich möchte dazu noch sagen, es handelt sich ja um jemanden von der AfD. In Hamburg hat die AfD im Widerspruch zum Verhalten hier in Augsburg gesagt, dass Andi Grote sich lächerlich gemacht hat, weil er diese Hausdurchsuchung ausgelöst hat und dass er nicht mehr tragbar ist. Aber dass die jetzt nicht widersprüchlich sind, ist jetzt nichts Neues. Ein Polizeigewerkschaftler in Hamburg hat auch gesagt, man bräuchte eine gewisse, es würde uns allen eine gewisse Dickhäutigkeit guttun. Also das geht vielleicht nicht nur an den Herren hier im Bild, den ich wegretuschiert habe, sondern auch an die Staatsschützer hier bei uns in Augsburg. Wie ging es weiter? Jetzt nochmal zurück zum Setting Hausdurchsuchung. Die Hausdurchsuchung war nach einer Stunde vorbei. Was ich zuerst getan habe, ist, ich habe während der Durchsuchung schon auf der Rückseite meines Durchsuchungsbeschlusses, weil ich hatte keine Zeit, anderes Papier zu holen, ich durfte auch gar nicht an mein Zeug ran, mitgeschrieben. Habe versucht, das erstmal als Gedächtnisprotokoll umzuwandeln, auch als also Diktiergerät im Handy meiner Freundin dann, weil meine Geräte waren ja weg, also drei Handys waren weg, ein ganz neu angelegtes, das nicht fertig eingerichtet war, mein altes, das zu der Tatzeit mein Haupthandy war, noch ein altes Handy, drei Laptops, mein eigener Laptop, mein Arbeitslaptop und mein alter Uni-Laptop, von dem ich das Passwort nicht mehr kenne. Falls ihr gerade zuschaut, wenn ihr es entsperrt habt, sagt mir Bescheid. Ich glaube, da sind wichtige Sachen drauf. Ich weiß aber nicht mehr, was das Passwort ist. Aber zum Glück alles verschlüsselt, außer halt das ganz neue Handy, das ich ja komplett entsperrt hatte, um Vokabeln zu lernen, ohne immer wieder meinen Passcode einzugeben. Also das ist ein bisschen traurig. Und hier auch ein Learning hatte ich zum Glück gemacht. Voll verschlüsselt eure Geräte. Vertraut nicht einfach nur diesem Eingangspasswort. Ja, aber ich glaube, das ist das falsche Publikum, um nochmal daran zu erinnern. Ich glaube, ihr wisst es alle. Ich habe dann also auch telefoniert. Ich habe dann Ingo angerufen zuerst mal und habe auch mit ihm am Telefon langsam erst verstanden, was mir eigentlich vorgeworfen wurde. Weil während der Durchsuchung habe ich die ganze Zeit nicht verstanden, was habe ich eigentlich getan, wen habe ich eigentlich beleidigt. Und erst hinterher habe ich den Durchsuchungsbeschluss gescheit lesen können, weil dafür haben sie mir auch keine Zeit gegeben. Und habe herausgefunden, worum es geht. Habe das auch Ingo geschickt. Und zuerst war es mir so ein bisschen peinlich, weil ich war so, boah, war das echt nötig, mit so einem zu diskutieren und dafür eine Hausdurchsuchung. Aber an der Stelle schon noch ein Learning direkt. Betroffene von Hausdurchsuchungen sind erstmal völlig fertig. Also ich war auch fix und fertig, weil ich noch an Corona litt. Mein Kopf hat gepocht, also mir war auch übel nach der Hausdurchsuchung. Vielleicht wegen der Hausdurchsuchung selbst, aber ich glaube eher wegen der Krankheit. Und wenn ihr mal mitbekommt, dass jemand eine Hausdurchsuchung hat und das jetzt nicht irgendwie ein übler Nazi oder Mörder oder so, dann könnt ihr euch eigentlich sicher sein, dass das überzogen war. Und seid empathisch, seid wie Ingo, seid einfach super zuvorkommend. Deswegen noch ein Learning, wenn ihr Hausdurchsuchte kennt, denkt, erstmal nicht, was man vielleicht sozialisiert bekommen haben könnte, dass die Person was Falsches gemacht hat. Kann ja sein, aber in den meisten Fällen, eigentlich an allen, die wir kennen, bis auf die Beispiele am Anfang mit den Reichsbürgern, ist so eine Hausdurchsuchung eigentlich überzogen.
Ich habe vor 3-4 Tagen von einem Richter in Augsburg seine Meinung gehört zum Thema Hausdurchsuchung und er findet, dass Hausdurchsuchung zu den am meisten missbrauchten Instrumenten des Rechtsstaats in Deutschland zählen, unter anderem deswegen, weil den RichterInnen zu wenig Zeit gegeben wird, also er hat natürlich seine KollegInnen in Schutz genommen, weil den RichterInnen zu wenig Zeit gegeben wird, um ausführlich diese Unterlagen zu prüfen, sondern sie haben Zeitdruck, bekommen die Vorlage quasi von der Staatsanwaltschaft und es ist halt schnell erledigt, wenn sie einfach ihre Unterschrift drunter setzen.
Ich habe dann auch direkt meine Anwältin angerufen. Tatsächlich war es auch so, der Polizist, nachdem er offenkundig gezeigt hat, dass er weiß, wen ich anrufen will, hat gemeint, hast du eigentlich ihre Nummer? Und er meint, ja, im Handy. Und dann meinte er, das Handy darfst du nicht benutzen. Meinte ich, ja, ihr könnt ja hinschauen. Und dann meinte er, nee. Und dann meinte ich, ja, ihr könnt es ja für mich bedienen und ich sag's euch, wo ihr hinklicken müsst. Und dann sagt er auch, nee, meinten die beiden. Also waren immer zwei, die sich quasi gegenseitig auch bekräftigt haben, dass ich jetzt wirklich Sachen nicht machen darf, die ich eigentlich machen darf. Und ich habe leider nicht die Nummer von meiner Anwältin, die mich auch noch nie vertreten hat bisher, auf dem Zettel gehabt. Also das Augenlearning tut die Nummer drauf, aber es steht auch auf dem Zettel. Aber das hätte nichts geholfen, weil ich habe auch gesagt, hey, die Nummer ist doch im Internet und die wollten mich einfach nicht anrufen lassen. Dann haben sie so gesagt, ja, die schläft doch bestimmt. Dann meinte ich, ja, dann rufen wir halt einfach mal an und dann waren sie, nee und so weiter. Also brauche ich nicht darauf eingehen, dass sie halt einfach komplett rechtswidrig gehandelt haben. Aber ich habe dann die Anwältin angerufen, habe mich vorgestellt, hey, gemeint, hey, ich bin's, Ingos Kumpel. Und das war auch super und genau. Aber genau, was macht man danach? Man telefoniert. Und jetzt mal Real Talk, die haben mir halt einfach alle meine Geräte geklaut. Mein Semester beginnt bald, ich bin eigentlich Werkstudent am Laptop auch, meine Geräte sind weg, ich habe auch wenige Backups gehabt, außerhalb der Wohnung, nur ein paar so alte Sachen, aber es ist halt ziemlich doof. Auch Unikram war weg. Und das ist einfach ein riesiger finanzieller Schaden. Ich musste halt auch ziemlich schnell mir einen neuen Laptop besorgen, ein neues Handy, damit man halt überhaupt heutzutage klarkommt, vor allem als Mathe-Infostudent. Allein an dieser Stelle möchte ich eine Sache sagen, es soll keine Werbung sein, aber mein Arbeitgeber hat sich ziemlich geil verhalten und zwar habe ich da auch angerufen bei meinem Chef und habe so gemeint, so, ich wusste auch nicht, wie ich sagen soll, so hey, mein Arbeitslaptop ist weg, sorry. Vor allem, ich war halt so einer der einzigen Pimmel, die viel im Homeoffice waren und deswegen ihren Laptop überhaupt dieser Gefahr aussetzen. Aber im Endeffekt hat mein Chef gesagt, so ja, hey, hol dich mal von Corona, hol dir einen neuen Laptop, den alten, wenn du den wiederbekommst, den nehmen wir, plätten wir, musst du nie wiedersehen. Und das fand ich echt cool. Und es ist jetzt keine Werbung, ich wollte nur gesagt haben, Mischok, geile Firma hier hinten in der Karlstraße. Also ich bin aufgewachsen, immer zu wissen, so ja, Chefs muss man misstrauen, aber also da war ich gleich so, okay, das ist ein Bro. Jedenfalls, genau, es kann eben auch schlimmere Folgen haben. Also man kann da auch einen Beruf verlieren nach der Hausdurchsuchung. Also da gibt es schon auch andere Schicksale, die wir auch kennen. Da sagt dann der Chef so, hey, nee, Haus durchsucht, das ist ja schon Straftäter quasi. Obwohl das halt eigentlich nur die Ermittlungen der Polizei waren. Die haben mich übrigens auch nie vorgeladen, ob ich diese Tat gestehen will. Sie sind einfach nachts vorbeigekommen, haben mich überwältigt, mich meine Anwälte nicht anrufen lassen. So, jetzt will ich aber von dieser Durchsuchung weg kurz ein paar Presseartikel zeigen. Was nämlich danach passiert? Wir dachten, wir berufen eine Pressekonferenz ein. Damals war das Klimacamp für so eine Interimszeit für 3-4 Monate am Moritzplatz. So sah die aus, die Pressekonferenz. Da sitze ich gerade und verlese, damit es nicht zu lange dauert. Und da sind viele von der Presse dabei. Interviews wurden auch gegeben. Und was wir hervorheben wollen, ist eben, dass ziemlich geile Artikel auch dabei rauskamen und vor allem auch, also ich jetzt zum Beispiel von der AZ, BR auch, Bayerischer Rundfunk, also da wollen wir vor allem auch sagen, Leute, die hausdurchsucht werden, die sind halt oft ziemlich allein. Deswegen auch, wenn ihr jemanden kennt, auch wenn ihr jetzt nicht einen Presserummel auslösen wollt oder könnt, helft den Leuten einfach. Die sind einfach komplett aus dem Leben rausgekickt erstmal.
Und wenn ihr Hilfe braucht bei Pressearbeit, dann kontaktiert zum Beispiel uns oder viele andere.
Oder auch einfach bei einer Hausdurchsuchung Hilfe braucht.
Ja. Genau.
Ja. Also ich meine, ihr seid ja eh beim Open Lab, die helfen euch, glaube ich, eh, weil das Open Lab ist auch betroffen, wie wir gleich noch sehen. Also war mal betroffen. Es gab auch einen ATV-Beitrag, es gab sogar ein YouTube-Video überregional. Hier hat sogar ein paar Aufrufe. Es gab bei der SZ einen richtig stabilen Teil, da stand, da wird hier der AfDler zitiert, für mich war mit diesem Post die Grenze des politischen Diskurses überschritten, Zitat Ende, sagt der AfD-Politiker, dessen Partei in der Regel kein Problem mit grenzüberschreitenden Äußerungen hat. An einer Stelle auch, ihr erinnert euch, ich habe ja gesagt, die Polizei hat mich nicht telefonieren lassen, das ist ja offensichtlich rechtswidrig. Der Presse haben wir das auch gesagt, und die Presse hat dann angefragt und hier sagt die Polizei, Pressestelle, sonst was, dass der Einsatz, hier Zitat, unter strikter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften und unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit stattgefunden hat. Außerdem keinerlei Hinweise auf kritikwürdiges Verhalten. Denkt euch vielleicht, Moment, es gab doch Hinweise. Und es wurde für den Anruf der Anwältin sogar, Zitat, ein polizeiliches Smartphone angeboten. Dann aber tut natürlich hier an dieser Stelle der SZ-Journalist, hier kann man auch mal erwähnen, Thomas Balbierer, kenne ich ihn sonst aber auch nicht, passend dazu geschrieben, was wir auch in der Pressekonferenz gesagt haben und den auch zur Verfügung gestellt haben, dass im Einsatzprotokoll steht, unzufrieden damit, dass er für die Dauer der Maßnahme nicht telefonieren darf. Unterschrieben von 2 Polizisten. Kleines Schmankerl noch später, ein paar Monate später, letztes Jahr im Oktober, saßen wir auf Bäumen, um ein paar Bäume kurzfristig in die Presse zu bringen, weil die gefällt werden sollten, unnötigerweise. Und da hat mir einer der anwesenden Kommunikationspolizisten gesagt, nein, die Polizei kann dir nie ein Handy geben. Niemals, für keinen Zweck. Und da habe ich so rauskitzeln wollen, wirklich für keinen Zweck. Und ich habe so wirklich so ein halbes Theater daraus fast schon gemacht, weil ich wollte wirklich wissen, ist es so, dass man nie ein Handy gestellt bekommt? Und er hat gemeint, es gibt einen einzigen Fall. Und ich habe so ein bisschen nachgefühlt, in welche Richtung geht es. Und es klang so nach, ich halte gerade 100 Leute als Geisel und habe eine Bombe irgendwo und muss mit der Polizei verhandeln. Also eine Hausdurchsuchung gehört dann nicht dazu. Also hier Widerspruch nach Widerspruch. Ja? Also ein Protokoll, der Kommunikationspolizist, der sagt, kein Handy wird angeboten. Netzpolitik auch, haben uns fast am meisten gefreut. Ich glaube, hier beim Open Lab denkt man sich auch, geil, wenn Netzpolitik berichtet, dann hat man es geschafft. Wo wir es tatsächlich auch reingeschafft haben, war in die New York Times. War richtig verrückt. Crazy Foto auch im Klimacamp. Richtig krass. Die meisten, also regionale Presse, die hat halt wenig Zeit und so, aber New York Times zumindest, die sind dann, also ist einer aus Berlin gekommen und einer aus London, nur mit mir 4 Stunden einen Tag zu verbringen. Am Ende sind da irgendwie so 3-4 Absätze draus geworden. Das sind schon fast alle. Von einem längeren Teil, wo es um Hausdurchsuchungen und sowas geht und Beleidigungen, also überzogene Hausdurchsuchungen im Endeffekt. Und dann zu einem anderen Termin kam ein Fotograf, der 3 Stunden lang mich fotografiert hat im Klimacamp. 3 Stunden lang. Da sind bestimmt 1000 verschiedene Fotos rausgekommen und nur für ein Foto. Also das haben wir auch noch nie erlebt, wie so große Presse vorgeht. Also war schon verrückt. Hier auch sehr gut, gute Formulierung finde ich. 4 police officers pounded on Mr. Mai's door. Ich habe zum ersten Mal Mr. Mai gelesen, das fand ich sehr witzig. Spent over an hour rummaging through his drawers. Also das haben sie auch gemacht. Und dann noch ein schönes Zitat von mir, finde ich. They were not here because I'm suspected of murdering someone. I was suspected of insulting someone online. Die stellen das natürlich auch in den Kontrast, dass, und reden auch mit anderen, ich glaube sogar mit Renate Künast, die ein sehr bekanntes Beispiel dafür ist, dass nichts passiert, auch wenn man die ganze Zeit als Frau richtig krass beleidigt wird online. Vergewaltigungsfantasien, Genitalwortvergleiche, sonst was, alles Mögliche. Morddrohungen natürlich. Und nicht vergessen, mir wird hier vorgeworfen, jemanden direkt als Pimmel bezeichnet zu haben. Na gut. Was noch danach passiert, natürlich muss dann irgendwo ein Gerichtsverfahren folgen, beziehungsweise erstmal kommt ein Strafbefehl. Der kam nämlich erst lange nach der Durchsuchung und bevor ich überhaupt wusste, lange nachdem ich wusste, was ich getan habe. Strafbefehl, für die von euch, die sich juristisch nicht auskennen, ihr habt eine Strafe begangen, ihr kriegt einen Strafbefehl. Da steht drin, was eure Strafe ist. Ihr müsst zum Beispiel Geld bezahlen, ihr müsst ins Gefängnis. Ihr könnt es annehmen, dann ist es so, oder ihr legt Einspruch ein. Erst dann kommt es zu einer Gerichtsverhandlung. Statt einem Strafbefehl kann auch eine Anklageschrift kommen, weil die euch gleich vor Gericht fertig machen wollen. Aber diesmal Strafbefehl, wir haben Einspruch eingelegt und trotzdem wurde es noch nicht vor Gericht verhandelt, obwohl das letztes Jahr im April war, die Hausdurchsuchung, und vorletztes Jahr im Oktober die Tat. Wir haben so 2 Ecken erfahren, dass es wohl daran liegt, dass jemand in der Staatsanwaltschaft vielleicht krank war oder so, keine Ahnung. Also das, ich möchte jetzt auch nicht sagen, das ist das Allerschlimmste, aber trotzdem, das wird verhandelt in 2,5 Wochen. Ihr könnt gerne vorbeikommen am 14.11. im Gericht hier in Augsburg. Mehr Infos dazu später, das ist jetzt für die Aufzeichnung nicht so relevant. Genau, aber Gerichtsverfahren hat sich ewig gezogen. Also jetzt erst 2 Jahre nach der Tat kommt es. Und es kam auch ein weiterer Tatvorwurf, die Slide brauchen wir noch nicht, weil ich habe ja meinen Durchsuchungsbeschluss und mein Protokoll online gestellt. Beziehungsweise ich habe das nicht mal gemacht, sondern das Presseteam um mich herum. Also tatsächlich, das habe ich gar nicht gemacht, weil ich hatte ja keine Geräte und ich war völlig im Eimer. Alles, was ich halt noch geschafft habe, war mit dem Handy meiner Freundin Fotos von diesen Zetteln zu machen und an meine Freunde zu schicken. Ich hatte auch kaum Nummern. Aber zum Glück hatte zum Beispiel meine Freundin die Nummer von Ingo und auch von anderen Leuten. Also ich hätte es alleine auch gar nicht geschafft, mich dagegen mit der Presse zu wehren. Und ich habe dann eben einen neuen Strafbefehl bekommen, verbotene Mitteilung über Gerichtsverhandlungen. Das heißt, die Staatsanwaltschaft oder der Staatsschutz, ich weiß nicht genau wer, hält sich für so unfehlbar, dass man wohl auch nicht öffentlich machen darf, was die überhaupt tun. Wir haben dann auch irgendwann Akteneinsicht bekommen, also über meine Anwältin. Da habe ich auch herausgefunden, dass... Sorry, ich habe was übersprungen. Nee, jetzt brauche ich doch die Slide. Ich habe was übersprungen, sorry. Ich möchte hier nur schon mal was abspielen. So, hier. Ohne Ton. Hört mir einfach weiter zu. Und zwar, was wir gemacht haben, ist ja, vor Gericht wird ja eigentlich nur verhandelt, was eigentlich meine Tat war. Aber nicht, was das Verhalten bei der Hausdurchsuchung war. Wenn man sich aber über eine Hausdurchsuchung beschweren will, dann muss man halt, kann man das nicht einfach vor Gericht machen, wenn die eigentliche Tat verhandelt wird, sondern man muss eine Dienstaufsichtsbeschwerde einreichen. Was ihr hier seht, ist, wie ich eine Dienstaufsichtsbeschwerde in den Umschlag stecke und etwas damit mache, das seht ihr vielleicht gleich. Und man muss diese Dienstaufsichtsbeschwerde abgeben. Ich bin dann auch zum Polizeipräsidium gegangen und war so an der Rezeption und da meinte die Polizistin zu mir so, nee, das werfen Sie ja lieber in den Briefkasten ein, weil ich könnte es ja jetzt nehmen und einfach, hat sie gemacht, könnte einfach so machen. Und ich so, ah, ja, danke, dass Sie so ehrlich sind, bin einfach rausgegangen, habe mich gefilmt, wie ich es eingeworfen habe. Wir haben auch in diese Dienstaufsichtsbeschwerde höflich geschrieben, dass wir uns wünschen, irgendwie eine Bestätigung, dass das angekommen ist oder dass das behandelt wird, das war ein Datum in 2 Wochen nach Einwurf. Und dann kam da nichts. Und dann habe ich da mal angerufen bei der Beschwerdestelle, die man auch nicht online findet, einfach so leicht die Nummer, sondern man ruft an und wird weitergeleitet, bis man da landet. Das machen sie einfach gerne nicht leicht, habe ich das Gefühl. Und ruft da so an und meinte so, ja, meine Dienstaufsichtsbeschwerde, dies, das. Und dann meinte sie, ja, also im System sehe ich jetzt keine Dienstaufsichtsbeschwerde. Haben Sie die sicher abgegeben? Und dann war ich so, ja komisch, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich sie abgegeben habe. Ich habe es gefilmt, wie ich das eingeworfen habe, bei Ihnen im Polizeipräsidium. Und dann war die Stimme gleich so, ah ja, das liegt bestimmt einfach noch irgendwo auf dem Tisch und wird behandelt, ist noch nicht im System. Aber schicken Sie es uns zur Sicherheit nochmal per Mail an diese Adresse. Und dann war ich so, okay, mache ich. Warum nicht gleich mit E-Mail-Adresse? Warum muss alles immer so schwer sein? Also hier ein Learning, fertigt Beweise einfach von solchen Sachen an. Filmt euch, wie ihr einen Brief bei der Polizei einwerft. Zurück zu den Slides. Genau, was ich eben fast vorweggegriffen habe, aber ich wollte zuerst das sagen mit der Dienstaufsichtsbeschwerde. Dazu noch was, und zwar die Dienstaufsichtsbeschwerde wurde unzufriedenstellend beantwortet. Es ist so, ich habe mich ja über diese 4 Polizisten bei der Durchsuchung beschwert. Man muss sich beim Vorgesetzten beschweren. Dafür ruft man an bei der Polizei und hofft, dass sie einem den Namen sagen. Ich hatte Glück, sie haben mir den Namen tatsächlich gesagt. Und dann haben wir es an diese Person adressiert. Und da kam die Antwort, nee, wir sehen keine Probleme. Im Endeffekt. Eine Seite oder 2 Seiten waren schlechte Entkräftungen von den Punkten, die wir angebracht haben. Dann haben wir Einspruch dagegen eingelegt, so nennt man das. Also nicht nochmal sich über diese Person beschweren beim Vorgesetzten, sondern Einspruch einlegen und haben gesagt, jetzt hier mal ganz tacheles, wie ist es eigentlich mit diesem Widerspruch im Protokoll? Weil den haben wir zuerst nicht erwähnt, weil wir wollten halt jetzt nicht irgendwie hier selber Detektiv spielen, sondern waren so, hey, habt ihr eigentlich ins Protokoll geschaut und warum kam in Ihrer Antwort eigentlich gar nicht die neutrale Zeugin vor? Dann kam wieder eine Antwort, diesmal ganz kurz, ein Absatz war so, hey, du wiederholst ja eigentlich nur das Gleiche vom ersten und das habe ich ja schon beantwortet. Und dann war ich so, okay, toll. Dann haben wir es leider ein bisschen vercheckt, das haben wir letzten Herbst nämlich gemacht, diesen Einspruch, und jetzt haben wir erst vor so 1-2 Wochen uns bei seinem Vorgesetzten beschwert. Wollten wir zumindest, also das heißt, wir wollten Dienstaufsichtsbeschwerde beim Vorgesetzten machen, haben angerufen, waren so, hey, wie ist der Name vom Vorgesetzten? Und die war so, nee, gebe ich dir nicht. So kurz zusammengefasst, ein 5-minütiges Telefonat. Und dann war ich so, ja, okay, wie soll ich mich dann beschweren? Und die hat dann gemerkt, okay, ich bin da hartnäckig. Und dann meinte sie so, sie können sich ja beim Polizeipräsidenten beschweren. So im Sinne von, dass ich gleich sage, nee, das ist ja nicht der Vorgesetzte. Dann war ich so, okay, wie heißen Sie, damit ich das dazu schreiben kann, dass Sie es mir empfohlen haben? Und dann war sie gleich so vom Ton her so, ja, ich bin die Frau so und so. Und dann war ich so, ja, okay, passt es für Sie, wenn ich so reinschreibe, nach Empfehlung von Ihrer Kollegin, Frau so und so, schreibe ich Ihnen, Herrn Polizeipräsidenten? Und dann war sie so, ja, ja, natürlich, habe ich ja gerade auch gesagt. Und ja, und das Telefonat sehr schnell und 10 Minuten später haben wir uns beim Polizeipräsidenten beschwert. Noch keine Antwort. Wir haben aber das Datum für eine Bestätigung für jetzt in einer Woche circa gelegt. Wir haben dann eben auch irgendwann Akteneinsicht gehabt und es gibt halt, bei einer Hausdurchsuchung ist halt nicht das einzige Erschreckende, dass sie einem plötzlich im Haus stehen, sondern was man so rausfindet in der Akte. Ich darf euch eben nichts aus der Akte zeigen, aber ich darf euch sagen, was ich da so gesehen habe. Und was ich da so gesehen habe, ist zum Beispiel Fotos von allen Ecken und Winkeln aus meiner Wohnung. Das habe ich nicht mal mitbekommen. Was ich auch zu denen gesagt habe, ist, ich habe ein Recht darauf zu sehen, was ihr gerade tut. Sie haben sich dann immer so wieder ein bisschen gesammelt, die 4 Polizisten, aber sind dann ziemlich schnell wieder ausgeschwärmt und haben auch schon so ein bisschen aggressiv gewirkt, warum ich sie die ganze Zeit aufhalte. Da haben sie sich so minimal wieder daran erinnert, dass sie ja eigentlich Polizisten sind und nicht irgendwelche Rüpel. Aber sie haben es trotzdem getan und ich habe nicht mal bemerkt, dass sie alles fotografiert haben. Und es ist halt erschreckend, wenn man bedenkt, was manche Polizisten so tun und wie das bei denen so gespeichert wird. Hier als Erinnerung, wer es nicht gesehen hat, ZDF-Magazin Royal, 2 der neuesten Folgen. Hier redet der Herr Böhmermann darüber. Hier in der ersten Folge, was Polizisten lustig finden. Ziemlich erschreckend, aber ich meine, je nach Publikum jetzt bei euch, könnt ihr euch vielleicht schon denken, was da so kommt. Ziemlich viel Rassistisches, leichenschänderisch und so weiter. Und in der zweiten Folge ziemlich viele Verbindungen zwischen Frankfurter Polizei und NSU 2.0. Ziemlich eklig, wenn man das anschaut. Ich kriege auch gerade wieder Gänsehaut, weil ich mir vorstelle, okay, irgendein Polizist kann jetzt einfach in diesem scheiß Polizistensystem, also nicht scheiß Polizistensystem, sondern das sehr schlechte, marode System der Computer, der Polizei, nachschauen, wie meine Wohnung aussieht und was da alles drin ist. Und dann sieht er vielleicht, dass ich keinen Baseballschläger neben der Tür habe, um mich zu verteidigen. Leider immer noch nicht. Genau, andere erschreckende Sachen aus der Akte lassen wir jetzt weg und wollen noch zum Ende kommen. Und zwar einen Hinweis noch, und zwar, es gibt auch die Seite pimmelgeld-süd.de, da könnt ihr nochmal alles zusammengefasst sehen. Da gibt es auch eine englische Seite, falls ihr englische Freunde habt, denen ihr das sagen wollt. Das haben wir da sehr schön zusammengefasst. Also nicht ich, sondern andere, die das sehr gut gemacht haben, finde ich. Und wir wollen noch auf eine Sache eingehen, und zwar die Grünen. Die Grünen hier im Landtag, Cemal Bozoklu und Stefanie Schuknecht, die haben das in den Landtag gebracht. Hier auch ein Artikel, Grüne stellen Anfragen in die Stadtregierung. Hier ist der Link für alle, die es dann mal aufrufen wollen, aber ich zeige euch hier ein paar gleich relevante Sachen. Voller Disclaimer, ich bin in keiner Partei, auch nicht bei den Grünen. Wir haben Kontakt zu allen Parteien hier in Augsburg. Die beiden aber, die sind besonders coole Freunde vom Klimacamp und allem, was wir tun, lassen sich auch gerne blicken, unterstützen uns, helfen uns bei Fragen, sind Augsburger, man sieht die auch alle paar Tage, wenn man weiß, wie sie aussieht, auf dem Lastenrad oder sonst wie, und die sind im Landtag sehr aktiv und die haben ziemlich coole Fragen gestellt. Ich möchte ein paar rausgepickte kurz mit euch anschauen. Hier haben sie zum Beispiel gefragt, warum haben sie mich eigentlich durchsucht? Und die Antwort ist im Endeffekt, ich war nicht geständig. Also sie haben mich ja vorhin nie gefragt. Und bei der Durchsuchung haben sie mir auch nicht erlaubt, überhaupt geständig zu werden, weil sie mir gar nicht erlaubt haben, meine Anwältin anzurufen. Ich bin nicht so doof und mache das ohne Anwältin. Oder sie haben mir auch nicht mal gesagt, was für eine Sache, weil ich wollte ja nicht irgendwas zugeben, was sie mir vorwerfen, was ich gar nicht war. Aber sie haben mir gar nicht erklärt, was ich gemacht habe. Hätten sie mir das gesagt, hey, hier, schau mal diesen Screenshot, das hast du gepostet, hätte ich gesagt, Leute, geht nach Hause, natürlich war ich das. So, hier noch, haben sie gefragt, hey, was sollte das? Ich habe es ja nie bestritten und es war offensichtlich, dass ich das war. Antwort im Endeffekt auch, der Beschuldigte wollte keine Angaben machen, ja, halt ohne Anwältin nicht und ohne zu wissen, was die Tat überhaupt war. Und hier auch noch Frage, was ist eigentlich mit den beschlagnahmten Geräten geschehen? Die habe ich übrigens 3 Monate später wiederbekommen auf Pochen meiner Anwältin, weil die gesagt hat, hey, schaut mal, der ist geständig, ihr braucht keine Beweise mehr sichern. Der hat es sogar in Pressekameras gesagt. Normalerweise ist es so, ich kann als Betroffener meine Aussage zurücknehmen, aber das war halt so offensichtlich, dass ich das war und ich habe es ja in viele Kameras gesagt. Und da hat die Polizei tatsächlich den ersten coolen Move gemacht und mir alle bis auf ein Gerät zurückgegeben. Jedenfalls habe ich sie zurückbekommen. Sie liegen tatsächlich immer noch weitestgehend unberührt bei mir zu Hause. Wir haben tatsächlich eine Mail geschrieben an CCC, halt so bundesweit so ein bisschen gesagt, so hey, hier liegen Geräte, die bei der Polizei waren, will da jemand reinschauen? Hat sich leider niemand gemeldet. Wir haben so 2-mal eine Mail geschrieben, waren vielleicht auch nicht so hartnäckig. Falls jemand hier auskennt, gerne mal mit mir reinschauen. Ich habe die immer noch nicht wirklich benutzt. Ein Kumpel von hier vom Open Lab auch, der gerade leider nicht hier ist, hat mit mir schon ein paar Daten davon gerettet, die ich auch brauchte für die Uni, aber sonst noch nichts. Und da wurde auch hier eben gefragt, was eigentlich passiert. Und hier wird nicht wirklich gesagt, hier wird halt nur gesagt, ja, zur Sicherung wurden die übergeben, aber nicht, ob was mit denen passiert ist, zwar nachdem ich sie zurückbekommen habe schon, und ob zu anderen Zwecken, die durchsucht werden, ob, um gegen andere Aktivisten vorzugehen. Und da wird einfach nur gesagt, ja, das ist halt Beweismittel fürs Ermittlungsverfahren, aber hier wird weder verneint noch bejaht. Und wenn man halt das nicht dementieren kann, dann macht man es wahrscheinlich. Also Widersprüche in Protokollen, in den Aussagen der Polizisten, sogar in dieser Antwort können sie nicht dementieren, dass sie das wirklich nur für diese Tat brauchen. Und da ist natürlich für uns offensichtlich, die machen das, um uns fertig zu machen.
Jetzt sind wir. Welches Gerät hast du unter welchem Grund nicht zurückbekommen?
Das Handy, das ich zur Tatzeit benutzte, weil ich darüber wohl das auf Facebook gepostet habe.
Das Tatwerkzeug.
Ja. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich halt ein Handy und einen Laptop. Und ich glaube, also ich meine, das Ding ist halt, auf dem Laptop war ich nie auf Facebook. Ich war immer mit dem Handy auf Facebook. Und ich glaube, das war einfach der Grund. Also das ja, ich hätte ja auch lügen können eigentlich. Aber ich habe denen halt so gesagt, hey, ich bin doch kein Pimmel, ich gehe nicht am Laptop auf Facebook. Natürlich mit dem Handy. Und ja, dann haben sie halt das Handy einfach behalten. Ich merke gerade auch so, da war eigentlich gar nicht viel Kampf darum, was war jetzt eigentlich das Gerät. Ich glaube, vielleicht darf ich da nicht lügen. Ich habe die Polizei oft gefragt, ob sie lügen dürfen. Und die haben es mir nicht beantwortet. Aber ja, genau. Nee, also an sich wären wir jetzt mit Pimmelgate Süd fertig. Wir hätten noch kurz einen Umriss zu den Durchsuchungen bei Open Lab, bei der AZ und bei der LG mit Schmankerln von den IT-Experten, die anwesend waren. Ist halt die Frage, sollen wir Schluss machen oder nehmen wir uns noch 10 Minuten? Weil wir haben schon echt überzogen. An sich wäre der Kerninhalt fertig. Die Frage ist halt, sollen wir noch 10 Minuten machen oder nicht? Okay, Zugabe. Danke euch. Wir haben uns wirklich vorgenommen, es eine halbe Stunde zu schaffen bis hierher. Aber jetzt haben wir schon 1 Stunde gebraucht. Ingo übernimmt.
Und wir machen es stichpunktartig, damit es schnell geht. Es gab folgende Schlagzeile: Polizei beschlagnahmt in Redaktion der Augsburger Allgemeinen Zeitung, einem offiziellen anerkannten Presseorgan, Daten eines Forennutzers.
2013 war das.
Bild oder Schrift: lässt die Staatsmacht aufmarschieren, weil er sich von einem Forennutzer beleidigt fühlt. Augsburgs Ordnungsreferent Volker Ulrich. Mittlerweile sitzt er für die CSU im Bundestag. Jetzt könnt ihr euch fragen, hey, was war das für eine Beleidigung? Das war folgende Beleidigung. Ich zitiere nur: Zitat, dieser Ulrich verbietet sogar erwachsenen Männern ihr Feierabendbier ab 20 Uhr, indem er geltendes Recht beugt und Betreiber massiv bedroht. Hat jemand halt seine Meinung in der AZ-Kommentarspalte dargelassen und Volker Ulrich wollte dann die E-Mail-Adresse und IP-Adresse und so weiter von dem haben. Die AZ hat gesagt, Moment mal, wir werden hier nicht random von Leuten, die bei uns posten, die Daten rausgeben. Und dann, ob ihr eine Kausalität da herstellt, das überlasse ich euch. Und dann jedenfalls später stand die Polizei in den Räumen der AZ. So sah das aus. Und zwei Monate später aber wurde dann auch im Nachhinein die Rechtswidrigkeit von dieser Durchsuchung festgestellt. Es gibt es ganz oft, dass im Nachhinein die Rechtswidrigkeit festgestellt wird. Das hilft natürlich den Betroffenen wenig. Das ist ein schwacher Trost. Journalistenverbände haben das Ganze natürlich kritisiert, weil man kann ja nicht einfach bei einer Zeitung eine Hausdurchsuchung machen. Also es ist wirklich ein krasser Eingriff in Grundrechte, die in unserem Staat normalerweise garantiert werden.
Und eine Rechtsübrigungsquelle.
Genau. Nächste Sache, genau, da fasse ich mich ultra kurz, weil das hier die meisten kennen. Das war genau die Sache, als das Open Lab auch Opfer von einer Hausdurchsuchung wurde. Das war Anfang Juli 2018, die Feststellung der Rechtswidrigkeit dann Ende August 2018. Was war die Verknüpfung? Welches schwere Verbrechen hatte das Open Lab begangen? Nun, es war so, dass ein anderer Verein, die Zwiebelfreunde, Spenden sammeln für RiseUp. RiseUp ist ein E-Mail-Provider wie GMX oder Web.de. Und irgendwelche Unbekannten, bis jetzt nicht klar, wer das war, haben aufgerufen zu Protesten rund um den AfD-Parteitag damals. Und sie hatten als Kontaktadresse eine E-Mail-Adresse bei RiseUp. Also so absurd indirekt ist die Verknüpfung zum Open Lab. Ist auch groß in die Medien gekommen.
Und es war 2018. Das war auch im Sketch angesprochen. Das war vor einem Jahr im Sketch.
Genau.
2019.
Und letzte Sache dann.
Auch hier rechtswidrig.
Ja, auch wieder rechtswidrig.
Auch wieder rechtswidrig.
Genau.
Genau. Schön, das ist der Durchsuchungsbeschluss.
Geil, ja.
Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ist das auch Veröffentlichung von Gerichtsdokumenten? Nein, weil das Gerichtsverfahren schon war.
Geschwärzt hatten wir die Dokumente bei Alex auch.
Genau, wir haben sie auch geschwärzt.
Das ist der Beschluss und nicht nicht der Durchsuchungsbeschluss oder der Gerichtsbeschluss.
Ja, das ist, den meine ich ja. Das ist der Durchsuchungsbeschluss quasi für uns. Genau,
vom Gericht.
Der Beschluss, dass wir rechtswidrig.
Okay, cool.
Nice. Cool, okay. Sehr cool. Also hängt hier im Open Lab, sehr cool.
Letzte Sache, stichpunktartig schnell erläutert, jetzt wieder eine Durchsuchung in Augsburg, genauer bei meiner Mutter.
Moment, Open Lab war auch in Augsburg.
Stimmt, richtig.
Oh, stimmt. Alles in Augsburg.
Noch ein weiterer in Augsburg. Genau. Das war jetzt eine Durchsuchung bei meiner Mutter und bei der Wohnung von meiner aktuellen Freundin. Es ist übrigens nirgendwo behördlich hinterlegt, dass wir irgendwie zusammen sind oder sowas. Ja. Die Polizei hat rausgefunden, dass ich da viel Zeit verbringe durch, ich vermute, eine Kombination aus Handyortung und dann, Handyortung ist aber nicht genau auf, dass man weiß, in einem Mehrfamilienhaus oder halt so ein Mehrparteienhaus, wo 40 Leute drin wohnen, welche Wohnung genau, dann auch noch eine Abfrage halt, mit welchen Leuten telefoniere ich häufig und dann von denen die Namen und dann halt schauen, welche Adresse da circa passt. Das ist ein Foto, nicht aus Augsburg, sondern aus Berlin. In Augsburg waren sie nicht ganz so in dieser Montur drin. Es geht um die Razzia bei der letzten Generation, wo es den Vorwurf gibt, dass die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung darstellen soll. Es ist immer noch nicht zur Anklage gebracht. Das ist einfach mal so ein Vorwurf, den man erhoben hat. Dieser Razzia ging eine mindestens 6-monatige Telefonüberwachung zuvor, davon auch 3 Monate bei meiner Mutter, wo ich nie bin. Und meine Mutter hat auch nichts zu tun mit der letzten Generation. Und bei meiner Mutter wurde es dann nach 3 Monaten nicht wieder verlängert, aber bei mir eben schon, sodass es mindestens 6 Monate war. Ich sage mindestens, weil ich zwar einen Schwarz-Weiß-Beweis habe, dass es mindestens 6 Monate waren, aber keinen Beweis, dass es aufgehört hat, also mindestens. Und aus den abgehörten Telefonaten. In der Akte kann man wirklich zu allen möglichen Telefonaten von mir eine Wortlautmitschrift mitsehen und dann nochmal eine 1-2-Satz-Zusammenfassung. Da wurde mir echt auch nochmal ein bisschen unheimlich, als ich das in der Akte gesehen habe. Die Akte umfasst mehrere 1000 Seiten. Ich habe bislang 1500 Seiten bekommen.
Und da waren auch Telefonate mit Journalisten dabei.
Richtig, genau, weswegen sich wieder Journalistenverbände das darüber beschwert haben. Jedenfalls aus den abgehörten Telefonaten sollte eigentlich auch hervorgehen, dass ich nicht Mitglied der letzten Generation bin, sondern für 6, 7 Klimainitiativen, die Telefondienst mache, vor allem für das Augsburger Klimacamp, aber auch für Fridays for Future Augsburg und noch ein paar andere Dinge. Und dann halt auch für die letzte Generation. Die kamen in der Anfangszeit ihrer Gründung zu mir und haben gemeint, hey Ingo, du machst das schon für 6 Initiativen, hast du Bock für 7 Initiativen? Dann habe ich ja gesagt. War nicht klar, dass die so groß werden würde.
Vor allem eine Sache will ich gleich noch betonen, dieser Telefondienst besteht halt zu 50% mindestens aus Pöblern und Leuten, die anrufen, um Ingo ihre Mordfantasien gegenüber der letzten Generation kundzutun. Also es sind Leute, die rufen an, sagen, ich breche euch eure Beine, wenn ich euch sehe, ich überfahre euch, sowas. Wir haben noch nie gehört, dass die hausdurchsucht wurden. Obwohl die Polizei mithört und mitschreibt.
Ja. Da noch ein paar Specials einfach. Ein Special, das ist ein Ausschnitt von dem Durchsuchungsbeschluss.
Veröffentlicht von Frag den Staat, nicht von uns veröffentlicht.
Genau, das ist jetzt ein
Screenshot von Internet bei Frag den Staat zu sehen.
Genau, und da heißt es, existiert ein Führungsteam, also als Begründung, warum das jetzt hier eine Hauslösung nötig ist, es existiert ein Führungsteam, mutmaßlich Kernteam genannt, von noch nicht identifizierten Hintermännern. Das ist witzig aus mehrerer Hinsicht. Also erstens, das sind halt nicht geheime Hintermänner, sondern die letzte Generation ist geradezu radikal transparent. Man kann halt einfach nachlesen, wer zu diesem Kernteam gehört. Die letzte Generation hat später auch eine satirische Aktion gemacht, wo sie sich so als Meisterdetektive verkleidet haben und zur Münchner Oberstaatsanwaltschaft gegangen sind und dann so getan, als ob sie die Kerngruppe suchen. Und dann haben sie aber gesagt, der entscheidende Hinweis kam dann aus der Süddeutschen. Die Süddeutsche hat immer mal eine Liste halt von all diesen 6 Leuten mal so ein Porträt gemacht. Und abgesehen davon, es sind nicht nur Hintermänner, sondern in diesem Kernteam sind, glaube ich, 3 Frauen und 3 Männer.
Hat jemand von euch zufällig das mitbekommen und die Webseite der letzten Generation dann besucht? Ja? Hand hoch vielleicht, Leute, die es gemacht haben? Ja, okay, dann gibt es für viele was Neues. So sah die Webseite da aus.
Das war direkt am Tag der Hausdurchsuchung, da wurde also auch die Webseite beschlagnahmt. Und da steht dran, die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß § 129 StGB dar.
Also unten ist nur auf Englisch das gleiche wie oben.
Spender der letzten Generation stellen mithin ein strafbares Unterstützen der kriminellen Vereinigung dar. Das ist spannend deswegen, weil hier das Landeskriminalamt einfach mal das Prinzip der Gewaltenteilung beerdigt hat. Denn ob die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung ist, ist Sache von Gerichten, von der Judikative, nicht von der Exekutive, also nicht von den Ermittlungsbehörden. Später haben sie die Webseite dann geändert, nachdem es riesig viel Kritik gab und einfach ein paar Absätze rausgeschrieben.
Sie haben einfach den zweiten Absatz entfernt beim Deutschen und Englischen. Also ist einfach der zweite weg. Ich toggle hier immer zurück und vor und da fehlt einfach der zweite Absatz jetzt.
Genau.
Und man merkt auch vielleicht den Schreibstil, die Ausrufezeichen.
Ja.
Und also da schreibt wirklich jemand, die letzte Generation, kriminelle Vereinigung. Also da hat sich jemand einfach ausgelassen.
Ja.
Und wir wissen nichts von irgendwie Konsequenzen für die Leute, die das gemacht haben. Also einfach so hier... Nee.
Genau.
Das haben ja Leute besucht und denken jetzt, das ist so.
Das Kriminalamt hat einfach gesagt, ja, okay, das war jetzt irgendwie nicht ganz
sorry,
richtig.
Sorry, passiert.
Ja, genau. Noch was Trauriges, was Hoffnungsvolles und was Witziges.
Ja, kurzer Einschnitt. Hausdurchsuchungen, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Da gab es auch wieder viel rechtswidriges Zeug, das passiert ist. Ich war auch bei der Hausdurchsuchung von Ingos Mutter, bin ich dann hingerast aus der Uni und war so halb von draußen dabei. Hab dann aber auch mitbekommen, was bei Ingo und Ingos Mutter passiert ist. Und hier sind die IT-Experten, die ich schon angedeutet habe. Bei mir waren, glaube ich, keine IT-Experten bei meiner Hausdurchsuchung. Da war ja der dachte, das ist jetzt schon der 10. USB-Stick und der dachte, das ist eine Festplatte. Aber wie gesagt, es war wohl kein IT-Experte. Bei Ingo war es so, bei seiner Freundin war so ein Mac-Laptop und da wurde behauptet, der gehört der Freundin und nicht Ingo. Und deswegen sollen sie den nicht mitnehmen. Aber der IT-Experte ist dann gekommen, wollte nachschauen, ob es wirklich der Freundin gehört. Hat ihn erstmal nicht anbekommen. Dann hat ihn also die Freundin angemacht. Und im Login-Screen stand der Name der Freundin. Und da waren sie so, loggen Sie sich bitte ein, wir müssen wirklich nachschauen, ob es ihre ist. Hat sie sich eingeloggt, obwohl sie ja nicht müsste, aber sie wollte nicht, dass ihr Laptop mitgenommen wird. Also so setzen sie einen auch unter Druck. Und ehrlicherweise, das war schon cool, die haben ihn dann nicht mitgenommen, weil sie gesehen haben, dass er wirklich der Freundin gehört. Aber wie haben sie gesehen, dass er der Freundin gehört? Also zur Erinnerung, im Login-Screen stand der Name, Vorname, Nachname. So, Desktop gebootet. Und dann war der IT-Experte so, und dann kommt so ein Kollege anscheinend hin und meint so, du kannst oben rechts hinklicken. Und dann klickt er da oben rechts hin, der IT-Experte, und dann steht der Name, das ist Ihrer. Gut, den können Sie behalten. Weil da stand dann wieder der Vorname und Nachname. Wahrscheinlich einfach der gleiche Wert wie im Login-Screen.
Ja. Ja. Gleichzeitig waren in der Wohnung natürlich, wie wir stecken können, noch mehr USB-Sticks.
Ja. Und die stecken sie einfach alle ein bei
jeden
sich.
Einzelnen,
der IT-Experte packt seinen Laptop aus und steckt jeden einzelnen ein, schaut, ob das der Freundin gehört oder nicht. Ja. Also hier auch ein Learning.
Ich erinnere dann diesen IT-Experten dran, dass es ja USB-Sticks gibt, die aussehen wie USB-Sticks, aber in Wahrheit keine USB-Sticks sind, sondern sich den Strom snacken vom Laptop und ihn dann sofort wieder abgeben als Impuls, sodass der Laptop kaputt geht.
Zum Beispiel, gibt auch andere.
Zum Beispiel.
Und sowas besitzen wir auch nicht.
Genau.
Und also hättet ihr sonst mitbekommen, weil die Polizei hätte sonst noch ein Strafverfahren eröffnet wahrscheinlich. Genau. Aber ihr könnt schon mal wissen, die Polizei steckt einfach alles ein.
Was der IT-Experte von der Polizei dann einfach nur meinte, war, ich kann das erkennen.
Und eine letzte Sache bei der Mutter.
Genau.
Bei der Mutter war auch ein IT-Experte und der wollte natürlich auch, dass sie sich einloggt, um zu sehen, ob das jetzt Ingos ist oder von der Mutter. Und die hat halt auch 2-3 PCs da so rumstehen gehabt oder Laptops, teilweise ein PC, hat sie sich dann eingeloggt.
Auf dem PC läuft natürlich nichts OS.
Genau. Und dann setzt sich der IT-Experte hin. Ach, das ist ja gar nicht Windows, damit kenne ich mich gar nicht aus. Ja. Und dann hat die Mutter ihm navigiert, um zu zeigen, so ja, schauen Sie, hier sind Dateien, das sind meine Dateien. Und dann durfte sie ihn tatsächlich behalten.
Genau, nicht behalten durfte sie ihr digitales Fotoarchiv von ganz vielen Bergtouren. Das musste ganz dringend konfisziert werden. Aber der PC durfte da bleiben.
Genau. Und eine Schüssel, eine transparente Schüssel.
In meinem ehemaligen Zimmer war noch so eine Box, so eine halbdurchsichtige, so eine Tupperbox-artige Ding. Mit unendlich vielen USB-Sticks. Die war auch offen und die USB-Sticks quollten da so raus. Die haben sie komplett da gelassen. Ja, die war offensichtlich im Zimmer gestanden. Das zeigt für mich, dass halt das oberste Ziel nicht war, irgendwie alle Datenträger zu sichern, um rauszufinden, wer die Hintermänner der letzten Generation sind, sondern halt Einschüchterung zu üben. Ja, sonst hätten sie nämlich auch diese USB-Sticks mitnehmen können. Das war das Witzige. Jetzt noch kurz was Trauriges und dann was Hoffnungsvolles. Das Traurige zuerst. Vielleicht kennt ihr Elinor. Elinor ist so ein Ableger von der GLS-Bank. Elinor macht es leicht, Freundesgruppen, informellen Gruppen ein Konto da zu managen. Auch so, dass man irgendwie sagt, wenn 3/4 aller Mitglieder abstimmen, dann geht das Geld raus und sonst nicht und so. Also sehr, sehr cool gemacht. Und ganz, ganz, ganz viele Gruppen in Deutschland hatten ihr Konto bei Elinor. Also völlig unpolitische, sowas wie irgendwie die Schulklasse der Klasse 5C von der und der Schule oder sowas, um ihr Gemeinschaftsgarten zu pflegen oder sowas. Aber halt auch die letzte Generation. Nicht mehr zum Zeitpunkt der Razzia. Schon ein paar Monate vorher haben die sich freundschaftlich getrennt. Die letzte Generation hat ihre Gelder woanders hin abgezogen. Aber die Elinor wurde dann halt auch durchsucht. Es gab 7 Beschuldigte, einer davon ich. Dann eine andere Mathematikerin, das hat mich sehr gefreut. Und dann der Geschäftsführer von Elinor. Und sie haben sich alle Transaktionen von Elinor gegönnt. Nicht nur die, die die letzte Generation betreffen, sondern auch die, die alle sonstigen betreffen. Also halt eben die Klassenkasse der Klasse 5C oder auch von Fridays for Future Augsburg oder auch vom Klimacamp Augsburg. Alles einfach mal random. Der Druck war dann einfach so groß, dass Elinor leider entschieden hat, dass sie aufhören müssen.
Und es gibt sowas Vergleichbares aktuell nicht.
Richtig, genau. Also das ist wirklich sehr, sehr schade. Und vielleicht stellt man sich die Frage, ob Repression wirkt, ob diese Einschüchterung wirkt. die Antwort ist ja so halb. Ne? Also bei Einzelpersonen wirkt die auf jeden Fall. Und ich erinnere mich auch noch, also wir haben das jetzt ja irgendwie humoristisch versucht aufzuarbeiten, aber in der Pressekonferenz, die wir gehalten haben, gab es einen super traurigen Moment, als Alex nicht mehr weiterlesen konnte, weil er von der Erinnerung daran überwältigt wurde und weil es auch seiner Freundin sehr, sehr schlecht zwischenzeitlich ging mit der Hausdurchsuchung. Aber eine Bewegung kann man halt dadurch nicht einschüchtern, wenn die tief motiviert ist. Und was war bei der letzten Generation nach der Razzia? Mehr als 300.000 Euro Spenden innerhalb von 3-4 Tagen, die reingekommen sind. Genau, danke auch dafür, Staatsschutz.
Letzte Slide. Zusammenfassung der wichtigsten Learnings. Schaut euch das Video an. Macht euch so einen Zettel. So eine Hausdurchsuchung kann euch immer treffen. So ein Zettel ist in 5 Minuten angefertigt. Hängt euch ihn irgendwo passend auf. Macht ihn vielleicht in einer Fremdsprache. Vielleicht nur einzelne Wörter, damit ihr ihn auch schnell lesen könnt und die Polizei nicht gleich abhängt. Die haben mich auch dahin spicken sehen bei mir. Aber bei mir war es halt in einer asiatischen Sprache formuliert. Und die dachten sich wahrscheinlich, warum spickt er da immer hin? Und zeigt immer Solidarität mit Betroffenen in einer Hausdurchsuchung. Und habt Beweise zu eingereichten Dienstaufsichtsbeschwerden. Da waren jetzt teilweise auch andere Learnings, aber das waren jetzt die, die wir nochmal rausschreiben wollten. Als letzten Satz will ich noch sagen, dass ich es schwierig finde, jetzt direkt als Betroffener bei diesem Beleidigungsvorwurf dass ich sehr, sehr schwierig finde, dass zum einen ganz exemplarisch eben weibliche Politikerinnen und halt auch allgemein Frauen im Internet einfach so dermaßen beleidigt werden können und da passiert halt gefühlt nie was. Und auch, dass vor allem aus der rechten politischen Seite oft einfach so derbe Sachen gesagt werden können, aber nur weil da kein einziges Wort steht, das konkret eine Beleidigung aus dem Duden ist oder weil das jetzt nicht konkret Volksverhetzung ist, passiert da anscheinend nichts. Und das finde ich schade, dass da an solchen Konzepten genagt wird, dass man halt denen quasi so Recht gibt, dass das wohl Meinungsfreiheit sei. Aber bei solchen Sachen, nicht vergessen, ich habe nur einen Zeitungsartikel-Foto-Link gepostet, passiert halt sowas. Ja.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Und danke fürs Überziehen lassen.
Danke sehr. Gibt es Fragen?
Ah ja, genau. Da müssen wir euch immer ein Mikro geben. Du musst deins ausziehen, damit die antwortende Person das immer nahe hat. Mhm. Also, Fragen. Einfach melden, ich komme im Mikro dann erst hin. Da ist eine.
Wäre das nicht technisch gesehen eben so gewesen, wenn du gesagt hättest, ja klar war das mein Post, dass dann die ganze Hausdurchsuchung eh nicht mehr stattfinden hätte müssen? Oder?
Glaube ich auch. Es gab eben zwei Probleme. Das erste war, man will sich nicht einfach ohne Anwältin selbst belasten, deswegen bestand ich darauf, meine Anwältin anzurufen. Aber das größere Problem war ja, dass sie mir gar nicht gesagt haben, was ich getan habe. Ich wusste nur, es ist irgendeine Beleidigung. Und ich will ja nicht etwas gestehen, was ich nicht getan habe. Vielleicht sagen sie dann, ja, dein Tatvorwurf ist, du hast 10 Politiker wüst beleidigt, dies, das. Aber hätten sie mir gesagt, hey, du hast da jemanden angeblich Pimmel genannt. Selbst wenn sie mir nicht das mit dem Link gesagt hätten, hätte ich gesagt, dann habe ich halt jemanden Pimmel genannt. Habe ich aber nicht. Ich habe nur einen Link gepostet. Easy, hätte ich gesagt. Ja, natürlich war ich das.
Also wenn die kommen und dir einen Grund nennen quasi, wir kommen deswegen und du kannst in dem Moment diesen Grund quasi tatsächlich einfach zugeben oder aus dem Weg räumen, dann hat sich die ganze Durchsuchung eigentlich erledigt, technisch gesehen.
Ich weiß nicht mal, ob sie gegangen wären, aber das Problem war ja, sie wollten mir zuerst gar nichts sagen. Sie wollten einfach loslegen. Dann haben sie gemerkt, oh shit, wir müssen ihm doch den Durchsuchungsbeschluss zeigen, als ich es gesagt habe. Dann hat er ihn ja rausgezogen und nur so stichpunktartig gezeigt und hier Beleidigung.
Der Punkt ist ja hier auch noch, die hatten diesen Gerichtsbeschluss schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Staatsschützer dann einfach kehrt machen. Man darf auch nicht vergessen, das oberste Ziel von der Abteilung Staatsschutz der Augsburger Polizei ist ja nicht irgendwie Beleidigung im Internet, Hasskriminalität aufzuklären. Das machen sie einfach nicht. Insbesondere machen sie das nicht, wenn sich die Hasskriminalität gegen Frauen richtet. Aber auch sonst machen sie es nicht richtig.
Oder auch gegen männlich gelesene queere Menschen oder auch Homosexuelle. Da gibt es auch im Landkreis ein Beispiel von einem, der lange wüst beleidigt wurde, von den Grünen auch Landkreis-Bundestagskandidat gewesen, der Stefan Lindauer. Und da gab es jetzt ein Verfahren irgendwie mal, habe ich letztens nochmal nachgeschaut, und der wird halt ständig richtig krass beleidigt.
Sondern die Abteilung Staatsschutz der Augsburger Polizei war halt einfach richtig happy über diesen Anlass, um zu versuchen, Zugriff zu nehmen auf die digitale Infrastruktur von der Augsburger Klimagerechtigkeitsbewegung. Und das hat sie auch geschafft, weil das Handy nicht verschlüsselt war, verständlicherweise, zu dem Zeitpunkt. Also deswegen, auch wenn Alex da irgendwie zugestimmt hätte oder bestätigt hätte, dass das wirklich sein Ding war, die wären nicht abgezogen, weil das eigentliche Ziel, das weiß ich nicht, aber es drängt sich mir auf, war ja Zugriff zu nehmen auf die Infrastruktur. Und nicht also jetzt diese Beleidigung.
Nur ein Hinweis eben in der Sache noch, wenn man tatsächlich auf dem Durchsuchungsbefehl, wenn da was Konkretes draufsteht, also wenn da steht, wir wollen das Handy finden, dann kann man dieses Handy rausgeben und verhindert damit die Durchsuchung. Also nur so
das ist richtig, ja.
Aber das muss konkret
da
draufstehen,
ja,
weil meistens steht halt einfach drauf, wir wollen alles durchsuchen.
Genau, da standen alle Datenträger. Auf meinem Tisch lagen auch alle Handys und Laptops. Sie haben trotzdem halt alles durchsucht.